weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Das Besondere am Hebräerbrief: wir wissen nicht, wer ihn geschrieben hat. Und wir wissen auch nicht, welche Gemeinde diesen Brief bekommen hat. Fest steht, es sind Christen mit jüdischen Wurzeln, aber mehr wird uns hier nicht beschrieben. Das ist also der krasse Gegensatz zu den anderen Briefen, die wir haben, wo so viele Namen und Orte genannt werden. Um die neutestamentlichen Briefe einigermaßen zu verstehen, ist es für mich immer hilfreich, erst einmal herauszufinden, was war der Anlass für diesen Brief. Es ist ja bis heute so, jeder, der einen Brief schreibt, hat auch einen Grund dazu, ein Anliegen. Die geschriebenen Worte, sie wollen etwas bewirken. Ob es nun ein Liebesbrief an die schöne Braut ist oder ein Leserbrief an die Sächsische Zeitung oder ein Beschwerdebrief an die Rentenstelle. Ohne konkreten Anlass wird wohl kaum jemand einen Brief schreiben, sich diese Mühe machen. Und geschriebene Worte, denke ich, bewirken mehr als gesprochene Worte. Die biblischen Briefe, sie gehören zum Wort Gottes. Ihre Inhalte sprechen auch uns an. Das ist das Besondere am Wort Gottes. Es ist nicht Schnee von gestern, sondern lebendiges, aktuelles Wort. So wie es Jesus einmal gesagt hat: der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Leben, gegenwärtiges Leben, abhängig vom Wort Gottes. Seine Lebensworte sind unbegrenzt haltbar. Ein inhaltlicher Schwerpunkt im Hebräerbrief ist der Glaubenszustand der einzelnen Christen in dieser Gemeinde damals. Das wird sehr anschaulich beschrieben an verschiedenen Stellen. Da gibt es einige, die sind träge und gleichgültig geworden, verlassen sogar die Versammlungen, gehen nicht mehr in die Stunde. Die Stunde, ein sehr eindrucksvolles Wort für unsere Gemeinschaftsarbeit. Außenstehende können damit vielleicht nicht viel anfangen, aber wir wissen, was Stunde bedeutet. Wir hatten kürzlich die Bezirkskonferenz mit Bruder Schneider in Zeithain. Er hat das nochmal auch sehr anschaulich dargestellt, was das für ein kostbares Pfund ist, unsere Stunden. Dass es auch Stundenhäuser gibt, also wo sich die Geschwister in den Häusern treffen. Eine wertvolle Sache. Und es ist so wie damals in diesem Brief: einige verlassen die Versammlung, so wird berichtet. Wir nehmen das auch zur Kenntnis, dass es Geschwister gibt, die eben nicht mehr kommen. Andere sind mutlos. Was bringt es alles, dass man dem Herrn so treu dient, dass man sich zur Gemeinde hält, dass man Zeit opfert? Es ändert sich ja doch nichts. Über Jahrzehnte immer dieselben, die sich abmühen, nur wenige kommen dazu. Das sind die Mutlosen. Andere treten in ihrem Glaubensleben auf der Stelle. Sie wachsen nicht in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi. Und so wird es im Hebräerbrief beschrieben: es besteht sogar die Gefahr, dass manche den Glauben aufgeben und verloren gehen. Und auch die Christenverfolgung spielt eine gewisse Rolle, ist eine drückende Last für die Empfänger dieses Briefes. Umso nötiger ist Ermutigung, Trost, Stärkung und wo nötig auch Zurechtweisung. Und genau das ist das Anliegen des Hebräerbriefes. Hier im 11. Kapitel werden wir also an die Glaubensleute des Alten Bundes erinnert. Insgesamt 24 Mal heißt es durch den Glauben. Dieser Rückblick soll uns ein Ansporn sein, es genauso zu machen wie die Väter im Glauben. Nun haben wir in unserem Abschnitt vom Glaubenszeugnis des Mose gehört. Alttestamentliches Wissen hat für unseren christlichen Glauben große Bedeutung. Das muss uns immer wieder auch bewusst sein. Kenntnisse über das jüdische Leben, über die jüdische Geschichte sind hilfreich für das Verständnis vieler Worte Jesu. Ich habe kürzlich eine israelische Filmserie kennengelernt. Erlebt man ja kaum, dass mal ein israelischer Film im Fernsehen kommt, aber im Internet kann man sich solche Dinge anschauen. Der trägt den Namen Stiesel. Da wird das Alltagsleben eines ultraorthodoxen Rabbis beschrieben. Es ist eine Serie, fortlaufend kommt immer wieder eine neue Serie. Aktuell im gegenwärtigen Israel. Im Originalton mit deutschem Untertitel. Ich habe nur 2 Folgen gesehen, aber ich habe da in den kurzen beiden Serien so viel über das jüdische Leben entdeckt, was ich noch gar nicht wusste. Wenn man mal hineinschaut in dieses alttestamentliche biblische Denken. Unter anderem, nur mal ein Beispiel, ist es bei den ultraorthodoxen Juden so, wenn die ein neues Haus bauen, dann bleibt eine Ecke an der Wand ungeputzt. Da sieht man die rohen Ziegel. Manche würden das verrückt machen, aber die haben ein biblisches Argument dafür. Die sagen, diese Stelle wird erst geputzt, wenn der Messias da ist. Sie bringen also zum Ausdruck, wir warten, wir leben in Erwartung des Messias. Nach wie vor, obwohl er eigentlich schon lange da ist. Für uns Ehemänner eine gute biblische Entschuldigung für all das, was eben noch nicht geworden ist. Ein Zeichen dafür, dass wir noch warten. Eine gute Serie kann ich nur empfehlen, wer da mal Zugang hat, einfach mal reinzuklicken, auch sehr humorvoll und wirklich einfach ein anständiger Film. Bei dem vielen Schrott, den wir heute sehen, ist das mal was ganz anderes. Durch das Glaubenszeugnis des Mose soll unser Vertrauen zu Jesus gestärkt werden. Wir wissen, Jesus selber hat mehrfach von Mose gesprochen, hat sogar selber mit ihm geredet auf dem Berg der Verklärung. Möchte ich auch noch mal an David Jaffin erinnern, manche kennen ihn noch. Er hat dieses Buch herausgegeben, Mose und Jesus. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie war das mit dem Glauben im Leben des Mose? Welche Entscheidungen hat er getroffen? Welchen Weg ist er gegangen? Und wir werden dabei entdecken, Glaube hat wirklich etwas mit Kampf zu tun. Glaube ist eine große Herausforderung, aber er führt zum Ziel. Schon die Eltern des Mose waren Glaubensleute. Ihr Glaube hielt durch, auch in der größten Not. Und ich setze jetzt einfach mal voraus, dass die meisten von uns die Zusammenhänge kennen, die biblische Geschichte. Das Volk Israel lebte damals in Ägypten und der Pharao hatte dann zu einem Zeitpunkt angeordnet, alle neugeborenen hebräischen Knaben müssen getötet werden. Warum? Es bestand die Gefahr, dass das Volk der Hebräer, das Volk Israel, sich so stark vermehrt, dass es für die Ägypter gefährlich werden kann. So viele starke Männer, das kann einen Volksaufstand geben, kann eines Tages gefährlich werden. Und da hat der Pharao angeordnet, alle neugeborenen Knaben sollen durch Ertränken im Nil getötet werden. So lautete der Befehl an das ägyptische Volk. Passt auf, wo ein Junge geboren wird und er wird sofort getötet. Was für eine schreckliche Situation. Die süßen kleinen Babys in den Tod geben. Kann man das überhaupt aushalten? Immer wieder auch nachdenkenswert, welchen Weg Gott sein Volk geführt hat. Nun wird hier ausdrücklich erwähnt, dass der Mose ein schönes Kind war. Es wird sogar hier im Hebräerbrief als Begründung angeführt, denn sie sahen, es war ein schönes Kind. Schöne Menschen haben aus biblischer Sicht eine große Bedeutung. Ein sehr spannendes Thema, können wir jetzt leider nicht ausführen, aber wäre mal ein Thema für sich. Fest steht, Schönheit ist ein Geschenk Gottes. So sahen es auch die Eltern des Mose. Dieses Kind, es ist eine Gottesgabe. Und trotz der großen Not, trotz des nahestehenden Todes, verzweifeln die Eltern des Mose nicht. Sie tun, was sie können. Sie beugen sich also nicht einfach diesen Gesetzen, sondern sie tun, was in ihrer Macht steht. Und zunächst verstecken sie diesen kleinen Knaben 3 Monate lang. Wer an die kleinen Kinder denkt, der weiß, das ist schon eine Meisterleistung, das zu schaffen, dass das niemand mitkriegt, 3 Monate lang einen Säugling zu verbergen. Aber als das eben nicht mehr möglich ist, tun sie immer noch, was sie können. Sie fertigen ein wasserdichtes Körbchen an und legen den kleinen Mose hinein und setzen das Körbchen in den Nil. Ins Wasser, sie tun es im Vertrauen auf Gott. Ich würde es einmal für uns so formulieren: Glaubensleute tun, was sie können. Wir sollten es uns da auch nicht zu einfach machen und manchmal vielleicht zu vorschnell resignieren und aufgeben, sondern wir sollen die Dinge anpacken, die Gott uns vor die Füße legt. Aber dann kommt eben der Punkt, wo die Eltern des Mose nichts mehr tun können. Sie können nur noch vertrauensvoll zuschauen, wie wird es denn weitergehen, was wird passieren. Und da wird eben berichtet, dass sie die Schwester des Mose ans Ufer des Nils schicken. Sie soll dort bleiben und die ganze Sache beobachten. Wie geht das weiter, was passiert mit dem Kind? Wird es davon schwimmen, geht es unter oder gibt es eine andere Lösung? Das ist alles offen. Ich denke, das ist die schwerste Situation im Leben dieser Eltern gewesen, die eigene Ohnmacht zu spüren. Jetzt kann ich nichts Praktisches mehr tun. Ich kann im Glauben auf Gott vertrauen, aber ich kann selber nichts mehr tun. Das sind die schwersten Glaubensstunden. Und ich wage zu behaupten, sie bleiben keinem erspart. Wer sich auf den Weg des Glaubens begibt, muss mit solchen Krisen rechnen. Kinder Gottes, sie gehören ihm, unserem großen Gott, und doch kommen sie an den Rand der Verzweiflung in solche Nöte. Denn Mose und die Eltern des Mose, sie gehörten zum Volk Gottes. Ich wurde in diesem Zusammenhang an eine Begebenheit aus unserer Familie erinnert, als wir so ungefähr 3 Jahre verheiratet waren. Unser zweites Kind, der Matthias, geboren, erst wenige Wochen alt, und dann wurde er lebensbedrohlich krank. Da gab es so eine ähnliche Situation. Er musste ins Krankenhaus nach Großenhain, weil man festgestellt hatte, der Magenpförtner funktioniert nicht. Es gibt also am Eingang des Magens einen Pförtner, der achtet nicht auf die 3G-Regel, sondern der hat seine berechtigte Funktion und der hat nicht funktioniert. So wie er Nahrung aufgenommen hat, kam sie wieder zurück. Und dabei war es eben passiert, dass er auch Flüssigkeit in die Lunge bekommen hat und eine schlimme Lungenentzündung bekommen hat. Musste ins Krankenhaus, nach Großenhain zunächst. Da kann ich mich erinnern, wir sind dann mit meiner Frau zusammen mit der Schwalbe nach Großenhain gefahren, in dieses Krankenhaus, zur Besuchszeit. Aber wir durften nicht rein, durften nicht zu unserem Kind. Und die Schwester war dann noch so freundlich, hat gesagt, er liegt Erdgeschoss, Sie können ja mal durchs Fenster schauen. Da sind wir über die Wiese gegangen, haben durchs Fenster reingeschaut. Und da lag der kleine Junge, wenige Wochen alt, mit Schläuchen versorgt, die Hände angebunden, damit er die Schläuche nicht rausreißt. Und wir noch relativ jung, Anfang 20, das war so ein Gefühl dieser Ohnmacht. Wir können nichts mehr tun. Du darfst nicht mal dein eigenes Kind streicheln oder trösten. Und bevor wir dorthin gegangen sind, hat die Schwester noch gesagt, rufen Sie bitte morgen früh wieder an. Wir wissen nicht, ob der Junge morgen noch lebt. Wir mussten anrufen, denn wir waren ja telefonisch nicht zu erreichen. Wir hatten kein Telefon. Also musste man zum Nachbarn gehen oder in die Telefonzelle und dort anrufen. Da kann ich das so ein ganzes Stück nachempfinden, wie es den Eltern des Mose auch gegangen sein mag. Diese Ohnmacht. Nichts mehr tun zu können, nicht mal das eigene Kind streicheln, berühren dürfen. Es war für uns eine schwere Glaubensschule, aber wir haben auch in dieser Zeit eine tiefe innere Verbundenheit erlebt, in der Gewissheit, dass unser Herr bei uns ist. Und meine Frau hat es jetzt erst mal zu mir gesagt, auch diese schwere Wegstrecke ist für unsere Ehe zu einem Segen geworden. Der Herr hat es dann gnädig gemacht, er wurde dann am nächsten Tag nach Dresden geschafft und man hat ihn dort operiert und es ist alles gut gegangen. Bei der Taufe sagte dann Pfarrer Lindner, es ist, als wäre er euch ein zweites Mal geschenkt worden durch diese Rettung vor dem Tod. Genauso ist es ja hier bei Mose passiert. Gott hat die Glaubensentscheidung der Eltern gesehen und er hat sie gesegnet und Mose auf wunderbare Weise gerettet. 2. Mose 2 kann man das alles ausführlich nachlesen. Und nun ist es erstaunlich, dass Mose dann später ganz klar wusste, ich gehöre zum Volk Gottes. Obwohl er am Hofe des Pharao ausgebildet wurde. Wir wissen, die ersten Lebensjahre durfte er noch bei seiner Mutter sein, ohne dass die Tochter des Pharao das wusste. Die Mutter hat sich als Amme ausgegeben und durfte den kleinen Mose noch ein paar Jahre bei sich haben und großziehen. Ich denke, in dieser kurzen Zeit, in den ersten Jahren, wurde der Grundstein für das Glaubensleben des Mose gelegt. Es ist ein so kostbarer Schatz, wenn es gläubige Eltern gibt, die ihren Kindern versuchen, diesen Schatz des Glaubens ins Herz zu legen. Wir wissen, es liegt letztlich nicht in unserer Macht, aber wir sollten an der Stelle alles tun, was wir können. Und selber kann ich nur dankbar sein, dass ich Eltern hatte oder haben darf noch den Vater, die das genauso praktiziert haben. Das ist der größte Schatz. Tja, und nun ist also der Mose am Hofe des Pharao und dann kommt dieser Zeitpunkt. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten. Voraussetzung dafür, wenn unser Glaube Frucht bringen will, das will ich vielleicht nochmal einfügen, ist diese Klarheit, die der Mose hatte. Wo gehöre ich hin? Und es ist mein Wunsch, dass das auch jeder für sich klar beantworten kann. Ich gehöre zu Jesus und zu seiner Gemeinde. Auch wenn wir sonst in die Abläufe dieser Welt eingebunden sind, das müssen wir auch bedenken. Wir haben in Deutschland Schulpflicht und wir müssen in die Schule, sonst werden wir abgeholt. Wir haben eine Steuerpflicht. Wenn wir die nicht erfüllen, kann das sehr teuer werden. Wir sind eingebunden in die Zwänge dieses Lebens, in die Verhältnisse. Aber im Grundsatz muss klar sein, wo ich wirklich hingehöre. Ja, und durch diese Gewissheit hat Mose dann auch die richtigen Weichenstellungen in seinem Leben gefunden. Er hat sich an den gehalten, den er nicht sah, als sehe er ihn. Er wusste um die Gegenwart Gottes. An den kann ich mich halten. Für uns hat es Jesus so formuliert: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Zwei Stichworte möchte ich uns jetzt noch mit auf den Weg geben aus dieser Begebenheit im Leben des Mose. Und vielleicht können wir sie für uns entdecken und mitnehmen als Ermutigung. Da heißt es zum Ersten hier: nicht mehr. Mose will nicht mehr eine Tochter des Pharao sein, ein Sohn der Tochter des Pharao sein. Mose möchte eine Bindung, eine Abhängigkeit beenden. Er sagt Nein zu einer Sache, die ihm eigentlich nur Gutes bringt. Leben am Hofe des Pharao mit so vielen Annehmlichkeiten, wem wurde das vom Volk Israel schon geboten? Und wir müssen bedenken, er hatte sich diesen Platz nicht ausgesucht, sondern er wurde von Gott an diesen Platz geführt, ohne seinen Willen. Und nun will Mose das nicht mehr. Wir wissen, die Tochter des Pharao hatte den kleinen Mose im Nil entdeckt und ihn als ihr eigenes Kind angenommen. Und nun ist der Mose ungefähr 40 Jahre alt und er kommt zu dieser Entscheidung. Wodurch? Durch den Glauben, so wird es hier berichtet. Durch den Glauben kommt Mose zu dieser Entscheidung. Glauben, das heißt durch die Verbindung mit seinem Gott. Und da eben auch die Frage an unser Glaubensleben: Wissen wir um solche Entscheidungen, wo wir das ganz bewusst auch so praktiziert haben? Ich will nicht mehr. Eine Wandlung im Leben, die man mit dem Verstand eigentlich nicht nachvollziehen kann. Denn wir müssen uns das vorstellen: Mose am Hof des Pharao, ein Leben mit Pool und Party. Das lässt er hinter sich und geht zu seinem Volk. Wissen wir um solche Entscheidungen, wo wir ganz bewusst gesagt haben, das will ich nicht mehr? Vielleicht kann es sein, dass manch einer schon mal gesagt hat, ich will nicht mehr mit den alten Freunden zusammengehen, zusammen sein, die mich von Jesus wegziehen. Oder ein anderer sagt sich, ich will nicht mehr so viel vor dem Fernseher sitzen und wertvolle Zeit verbringen. Wir haben uns jetzt mal mit meiner Frau gesagt, es kommt nur noch Schrott im Fernsehen. Wenn man sich das mal anschaut, was da so Tag für Tag gesendet wird und wir müssen noch dafür bezahlen, furchtbar, furchtbar. Oder dass wir uns auch bewusst sagen, ich will mich nicht mehr beeinflussen lassen von dem Stimmengewirr unserer Tage durch die vielfältigen Medien. Ich habe schon manchmal gesagt, ich schaue in diesen Tagen keine Nachrichten mehr. Praktiziere das hin und wieder, mal so 3-4 Tage bewusst keine Nachrichten oder irgendwelche Sendungen im Fernsehen schaue. Obwohl ich politisch ein sehr interessierter Mensch bin, Aber manchmal hat man so den Kanal voll, weil einen das alles beschäftigt und auffühlt. Solche Entscheidungen im täglichen Leben sind nur möglich, wenn der Glaube auf Jesus gegründet ist, wenn sein Wort und das persönliche Gebet mich beeinflussen und prägen. Mose ist klar geworden, das will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr in diesem Lebensumfeld mich bewegen, sondern ich will etwas anderes. Und damit sind wir bei dem zweiten Stichwort, viel lieber. Er wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden und er hielt die Schmach Christi für den größeren Reichtum. Was für ein Wechsel vom Wohlstandsleben in Sicherheit hin zum geknechteten Volk Israel an die Basis des Elends. Und wir wissen, wie sein Weg dann weiterging. Er musste ja fliehen, weil er einen Ägypter erschlagen hat, die Flucht nach Midian. Und schließlich hütet er die Schafe seines Schwiegervaters. Man könnte sagen, vom Palast zu den Schafen als Schafhirte. Und dann noch die Aussage, das war ihm viel lieber. Hier kommt der normale Menschenverstand an seine Grenzen. Aber der Glaube sieht es anders. Der Glaube weiß um die unsichtbare Gegenwart Gottes. Er weiß, es gibt viel größere Hintergründe und Zusammenhänge als das, was wir verstehen und erklären können. Und merkwürdigerweise ist hier von der Schmach Christi die Rede. Obwohl Mose und Jesus weit auseinanderliegen, was ihren Lebenszeitpunkt betrifft. Natürlich, im Rückblick können wir sagen, Mose ist ein klarer Hinweis auf Jesus. Jesus verließ die Herrlichkeit beim Vater und kam in das Dunkel dieser Welt. Der Glaube an Jesus, unseren Erlöser, ergibt uns die Kraft, in der Schmach Christi den größeren Reichtum zu entdecken. Schmach, das kann man übersetzen mit Schande, Demütigung, Herabwürdigung. Am Kreuz gab es für Jesus nur noch Schmach zu unserer Rettung. Uns bleibt diese totale Erniedrigung erspart, weil Jesus sie für uns erduldet hat. Aber wer im Glauben an Jesus lebt, der weiß sehr wohl, dass die Schmähungen Christi durchaus vorhanden sind. Ja, sie gehören dazu. Ich möchte betonen, sie sind nicht alles in unserem Glaubensleben, sondern wir dürfen auch Freude erleben, Gewissheit, Trost, Anerkennung. Aber die Schmähungen gehören dazu. Jesus selber hat es gesagt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen. Und Petrus schreibt, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Das soll uns trösten, weil die Wunden manchmal ganz schön brennen, die, wenn wir herabgewürdigt werden, wenn wir geschmäht werden. Jetzt könnten wir uns mal das ganze Leben Jesu anschauen, all die Stationen, wo die Schmach Christi sichtbar geworden ist. Und wir werden viele Parallelen zu unserem Leben entdecken. Das soll nicht dazu führen, dass wir uns im Selbstmitleid bedauern, sondern von diesem Text her soll es dazu führen, dass wir den größeren Reichtum entdecken, der in diesen Dingen liegt. Ein paar wenige Beispiele will ich aufführen, um uns das auch ein bisschen praktisch nahe zu bringen. Jesus hat zum Beispiel unter der Undankbarkeit der Menschen gelitten. Das hat ihn sehr verwundert. Das hat ihn betroffen gemacht. Wir haben es in der vergangenen Woche gelesen, die 10 Aussätzigen. Wo sind die 9? Ein einziger hat Danke gesagt. Und hier könnte jeder auch eigenes berichten. Da müht man sich ab, tut Gutes, hilft anderen, nimmt Anteil am Leben der anderen, gerade auch in der Fürbitte. Und der Dank hält sich sehr in Grenzen. Der Dank uns gegenüber, wir wollen ihn nicht überbewerten, aber wenn er ganz fehlt, das tut schon auch weh. Aber noch schmerzlicher ist eben die Tatsache, dass die Menschen Gott nicht mehr danken. Darunter leiden wir. Das bereitet uns Kummer, das empfinden wir als eine Schmähung. Dass Gott so verachtet wird, das tut auch uns weh. Und Situationen wie kürzlich auf dem Heidebergturm, dass in aller Öffentlichkeit gesungen wird, nun danket alle Gott, das ist eine große Seltenheit in unserem Land. Oder eine andere Sache, für Jesus war es nicht einfach, die Ablehnung seiner herzlichen Einladung zum ewigen Leben auszuhalten. Auch das war für ihn eine Schmähung, das hat ihm wehgetan. Und gerade bei den vergangenen Zelttagen habe ich das auch selber ein Stück erlebt und durchlitten. Es gab einige, die habe ich bewusst angesprochen. Werbung gab es ja sehr intensiv für diese Tage. Es war im Grunde überall bekannt, in jedem Haushalt. Und als ich die Leute angesprochen habe, die wussten auch sofort Bescheid. Die wussten, um was es geht und hatten natürlich auch sofort ihre Ausreden parat. Bei mir kommt heute jemand, der macht Holz, ich kann nicht kommen. Wir haben mit unseren Kindern und der Schule so viel zu tun jetzt, wir können nicht kommen. Und da könnte ich das fortsetzen. Das schmerzt, wenn unsere Einladung abgelehnt wird, weil wir wissen, es geht hier nicht darum, dass sie uns zuliebe mal kommen, sondern es geht hier um Rettung oder um Verlorengehen. Und zur Schmach Christi gehört auch das Gerede der Leute. Interessant, wie haben die Menschen über Jesus geredet? Einmal haben sie gesagt, so bezeugt Jesus selber, sie sagen, er ist ein Fresser und ein Weinsäufer. Andere haben ihren Spott gehabt, als er am Kreuz hing. Dieser Jesus soll Gottes Sohn sein, anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Das sind tiefste Schmähungen, die wehtun. Wie reden die Leute über uns? Manchmal möchte ich es wissen, was so alles hinter unserem Rücken geredet wird. Ich war kürzlich bei einem Kunden, habe einen Ofen repariert, den ich nicht gebaut habe, sondern damals zu DDR-Zeiten, PGH Feuerstätte, ein anderer Kollege von mir. Und wir kamen ins Gespräch und da sagt der Kunde zu mir, der andere, also der den Ofen gebaut hat, der macht nichts mehr. Bist denn du noch bei der Kirche? Machst denn du bei der Kirche noch mit? Dein Kollege, der damals den Ofen gesetzt hat, der hat gesagt, der Kröger, der hat einen ganz komischen Glauben. Das ist ein ganz komischer. Interessant, das mal zu hören, wie die eigenen Kollegen in Wahrheit über mich gedacht haben. Weil ich eben einer war, der den Glauben ernst genommen hat und das haben die gemerkt. Das ist ein ganz komischer. Oder ich denke ganz aktuell an eine Situation bei uns in Merzdorf. Hans-Jürgen, die meisten von uns kennen ihn, eine ganz treue Seele in Gottesdienst und Bibelstunden. Seine Schwester ist ernsthaft erkrankt. Und dann gibt es tatsächlich Leute in Merzdorf, die sprechen ihn an und sagen es ihm ins Gesicht. Was hast du denn nun davon, dass du jeden Sonntag und jeden Mittwoch in die Kirche rennst? Siehst doch, wie es deiner Schwester geht. Das bringt doch alles nichts. Dein Gott, der hilft nicht. Der hilft auch nicht. Und da brauchst du dort auch nicht mehr hinzurennen. das schmerzt. Das muss man erstmal aushalten und verkraften. Aber das sind die Schmähungen, die hier angesprochen werden. Dass man bewusst diesen Weg geht und diese Dinge in Kauf nimmt. Das Glaubenszeugnis des Mose, es wird begründet mit den Worten, denn er sah auf die Belohnung. Lohn nicht als einen Anspruch, den wir uns erarbeitet haben, sondern Lohn als eine unanfechtbare Folge des Glaubens. So wie eben der Lohn für die Sünde der Tod ist, der ewige Tod, so ist der Lohn für den Glauben das ewige Leben. Mose hatte die Gewissheit, der Weg mit seinem Gott eingebunden in das Gottesvolk, in die Gemeinde. Dieser Weg, er führt ans Ziel. Ich wünsche jedem von uns für seinen persönlichen Glaubensweg diese Klarheit des Mose, dass wir erkennen, was nicht gut für uns ist, wo dieses Ich will nicht mehr gefordert ist. Und dann darfst du dieses ganz Bewusste viel lieber auch zu deinem Lebensprogramm machen und diese Gewissheit haben, dass wir an der Hand Jesu durch die Zeit kommen, ans andere Ufer, wo der Glaube im Schauen endet. Amen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir die Ehre geben, als unserem Herrn, auch als dem Herrn dieser Welt, als dem, der uns erlöst hat und der uns auf den Weg des Glaubens gerufen hat. Wir wollen dir danken für dieses Geschenk, wenn wir an dich und an deinen Namen glauben können. Dieses Wunder der Gnade. Lass es uns niemals zur Selbstverständlichkeit werden, sondern lass uns immer wieder neu staunen über dieses Wunder. Dass wir auch bei den Glaubenszeugnissen aus dem Alten Testament immer wieder entdecken dürfen, wie Menschen in ausweglosen Situationen, in menschlich unerklärlichen Nöten an dir festgehalten haben und im vollen Vertrauen den Weg gegangen sind. Hilf du einem jeden von uns auch zu einer solchen Herzenshaltung, dass wir an dir dranbleiben, auf deine Treue vertrauen und jeden Tag neu von deiner Güte leben. Segne dazu auch alles, was hier in der landeskirchlichen Gemeinschaft geschieht, wo die Geschwister sich Mühe geben, um dein Werk voranzutreiben, um deinen Auftrag auszuführen. Segne alle, die Verantwortung übernommen haben für die Arbeit hier. Segne auch die Arbeit an den Kindern, an den jungen Leuten. Gib die Klarheit deines Wortes immer wieder neu. Und wir wollen darauf vertrauen, Herr, dass deine Wege nicht enden, sondern dass du deine Geschichte schreibst auf deine Weise, auch hier an diesem Ort. Wir denken auch an die verfolgten Christen auf der ganzen Erde. Es gibt so viele, die es schwer haben, die in Angst leben, die manchmal auch angefochten sind. Begegne ihnen mit deinem Trost, mit deiner Kraft, die größer ist als alles Dunkel dieser Welt. Und so gehe mit uns auch in diese neue Woche, in dem festen Vertrauen, dass du da bist, auch wenn wir dich nicht sehen, dass wir uns an dir und an deinem Wort festhalten dürfen. Wir danken für dieses Geschenk. Amen. Wir singen jetzt miteinander. Die Nummer weiß ich nicht mehr.